Vis-à-vis.
Ich würde mal mit Ihnen anfangen, Herr Reiter. Wir haben gestern ein befreundetes Ehepaar getroffen, beide Mediziner. Die haben uns erzählt, die haben sich nicht kennen, aber lieben gelernt über dem Seziertisch. Wie war es bei Ihnen? Wie haben Sie Ihre Liebe zu den Toten quasi entdeckt?
Naja, das ist mir eigentlich nicht in die Wiege gelegt worden. Aber es ist so, dass meine Persönlichkeitsentwicklung schon als Kind mit Schlachtungen am Land und Obduktion von Haustieren schon richtungsweisend in Richtung Obduktionstätigkeit war. Und ich wollte eigentlich primär Veterinärmediziner werden. Auch nicht gerade ein Beruf, der ohne Blut und Exkremente auskommt. Und dann hat mich das Schicksal über so ein paar Weichen letztlich zur Pathologie gebracht. Und von der Pathologie ist nicht weit zur Gerichtsmedizin.
Ich hatte als Kind mal eine Schildkröte, die hieß Arnold. Ich hatte ungefähr einen Sommer Freude an der. Dann war sie im Keller und dann haben wir sie erst wiedergefunden, als wir 15 Jahre später aus dem Haus ausgezogen sind. Da lag sie nämlich als Skelett. Welche Haustiere liegen bei Ihnen noch?
Eine Schildkröte, die ist als Folge des sehr heftigen Liebesspieles ihres Partners. Schildkröten beißen sich immer in die Beine, um sich sexuell zu stimulieren, aber auch um Revierkämpfe zu machen. Und die hat eine Bissverletzung gehabt. Und da sie bei uns im Garten frei gelebt hat, haben wir das nicht so rasch erkannt. Und die ist dann an einer Wundinfektion gestorben. Sie liegt heute noch bei mir in einem Regal als anatomisches Präparat.
Florian Klenk, Sie kennen sich ja schon länger. Sie haben ja damals Jura studiert und da haben Sie sich kennengelernt, oder?
Ja, ich habe mich durch die gerichtsmedizinische Sammlung geführt. Das ist eine Sammlung von Asservaten aus Gerichtsprozessen, von verstümmelten, ermordeten, aufgefundenen, erhängten. Und da stand der Professor mit dem weißen Mantel und hat zu jedem Präparat eine Geschichte erzählt, die mit ein bisschen morbiden Humor immer auch etwas über die Geschichte Österreichs erzählt hat. Und ich habe eigentlich immer sozusagen den Wunsch gehabt, diese Geschichten auch journalistisch aufzubereiten und in einem größeren Bogen zu erzählen.
Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, die Toten erzählen ja ganz viel über Wien, über die Monarchie, über Österreich und darüber hinaus. Was erzählen Ihnen denn die Toten?
Für mich war eigentlich jeder Fall oder jedes Kapitel in diesem Buch auch so ein Sprung in die jeweilige Geschichte, auch einer Epoche. Also wir haben ein Kapitel über den Angelo Soliman, den ersten Hofmohren unter Josef II. Wir haben eine Geschichte über Beethoven. Und da erzählen wir nicht nur darüber, wie Beethoven gestorben ist, sondern auch, wie die medizinischen Bedingungen zu der Zeit waren. Wir haben eine Geschichte über die sogenannten Leinz-Schwestern. Das war ein Krankenhaus, wo alte Menschen dutzendfach ermordet wurden, die etwas erzählen über die Pflege in den 80er Jahren. Wir haben eine Geschichte über die schwarze Witwe Elfriede Blaunsteiner, die erzählt über das Leben am Land der einsamen Männer. Also jedes Kapitel versucht auch ein Stück Zeitgeschichte zu transportieren und das Ganze verbindet sich dann sozusagen mit der Biografie des Professor Reiter, der auch eine interessante Lebensgeschichte hat, auch eine interessante Vorfahren hat, die wiederum involviert waren in eine Pestkommission einer Wiener, ich sage immer eine Zylinderhut-Monokel-Ärzteschaft, die auf einmal von Wien nach Bombay gereist ist, um dort die Pest zu erforschen und Abenteuerliches erlebt hat und ein Meerschweinchen infiziert hat, das dann die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat. Also diese Geschichten erzählen sozusagen viele Facetten der Medizingeschichte, der Gesellschaft, der Kriminalität, aber auch etwas über das Böse im Menschen. Oder auch über das Gute im Menschen.
Wenn wir über, sag ich mal, prominente Fälle sprechen, welche Promis lagen bei Ihnen auf dem Tisch?
Naja, Ötzi lag nicht bei mir am Tisch. Ich hatte das Glück, dass ich ein Briefmarkengroßes Stück von seinem Gesäß bekommen habe. Und damit haben wir aber viele Jahre geforscht. Wir haben also chemische Analysen des Fettes von Ötzi durchgeführt und konnten damit ermitteln, dass Ötzi nicht unmittelbar nach seinem Tod eingefroren ist und dann 5000 Jahre später aufgetaut ist, sondern dass er zwischenzeitig in Warmperioden immer wieder aufgetaut ist. Es wurde dann auch bestätigt, weil in dieser Mulde, wo der Ötzi gefunden wurde, fand man im Eis Holzreste und Pflanzenreste, die zeigten, dass immer wieder durch diese Location aufgetaut ist. Der Ötzi ist sicher eine der interessantesten Personen, die ich je untersucht habe.
vis-à-vis mit Professor Christian Reiter, bekannter Wiener Gerichtsmediziner, und Florian Klenk, Chefredakteur des Wiener Stadtmagazins Falter. Wir sitzen im Josephinum der Medizinhistorischen Sammlung in Wien. Es gibt ja so eine naturgemäße Scheu vor Toten. Warum gibt es diese Scheu und warum haben Sie die nicht mehr?
Ich war gestern interessanterweise bei einer Beerdigung und es ist tatsächlich was passiert in mir, nämlich ich habe mich zurückgelehnt und habe diesen Übergang des Toten in die Natur, also wir sind ja beide der Meinung, dass man sich nicht verbrennen lassen soll, sondern eigentlich kompostieren soll im Erdgrab, und ich bin da so gesessen und der Pfarrer hat gesprochen und ich habe mich irgendwie so zurückgelegt und habe an diese vielen Geschichten gedacht und mir gedacht, gut, diese Person geht jetzt wieder in die Erde über. Das wird Humus und aus dem wächst wieder was Neues. Und war eigentlich gelassen. Also wenn sich jemand vor dem Tod fürchtet, dann empfehle ich größtmögliche Neugier. Möglichst viele Leichen anschauen, zerfallene Leichen anschauen, die Tiere anschauen, wie sie zersetzt werden. Und auf einmal kommt man drauf, das ist eigentlich was sehr Natürliches.
Ich möchte dazu sagen, diese Tabuisierung des Todes hat auch etwas mit den mosaischen Gesetzen, die letztlich auch vom Christentum übernommen wurden. Weil der Tod ist etwas Unreines dargestellt worden. Das hat aber auch einen hygienischen Hintergrund. Aus Infektionsgefahr sollte man mit dem Toten so wenig wie möglich zu tun haben. Und diese Scheu vor dem Toten aufgrund dieser Gesetze hat sich so in diese menschlichen Seelen hineingebrannt, dass der Tod etwas ist, wovon man einfach Scheu hat.
Der Falter ist ja nicht nur eine Zeitung, sondern der Falter macht auch Podcasts und Sie beide machen zusammen einen sehr erfolgreichen Podcast, wo es eben auch um Gerichtsmedizin, um Tod, um das Sterben, um Kriminalität auch geht, um Kuriosa rund um diesen Themenkomplex. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es dieses wachsende Interesse, es gibt ja auch unzählige Krimis, True-Crime-Podcasts und so weiter, woran das liegt, dass die Leute plötzlich wieder interessiert sind an dem Tod?
Grundsätzlich sind die Leute interessiert an Krimi-Geschichten. Also jeder weiß am Sonntag, wenn der Tatort ist, geht die Fernsehquote rauf. Ich glaube, was wir darüber noch hinaussetzen, ist, dass es nicht nur reines True-Crime-Format ist, sondern dass es immer auch ein bisschen wissenschaftliche Erklärung gibt, naturwissenschaftliche Erklärung. Ich sage immer sehr gern, der Professor Reiter ist ein Universalist, also nicht nur ein Zoologe und ein Botaniker und ein Chemiker und ein Historiker und ein Physiker, der ein Gerichtsmediziner sein muss, sondern er erzählt sozusagen diese Geschichte immer sehr rund. Sie hat auch ein bisschen einen Schmäh, also wir versuchen sozusagen dem Tod, der bekanntlich ein Wiener ist, auch ein bisschen mit Humor zu begegnen. Eine der meistgehörten Folgen war ein Podcast über Apfelmus, das tödlich ist, wenn es schimmelt, unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Oder über den sogenannten autoerotischen Unfall, wo Menschen sich offensichtlich gar nicht so wenige so ein bisschen strangulieren und nicht wissen, dass sie dabei die Blutzufuhr ins Hirn unterbinden. Also das sind so Podcasts, die sich die Leute sehr gern anhören, weil sie auch ein bisschen was über sich selbst lernen, nämlich über ihren Alltag, also über das Apfelmusessen, über ihre sexuellen Vorlieben, über giftige Pflanzen, aber eben auch über die Habsburger und über die letzte Geliebte des Thronfolgers.
Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen, unser Nachbar, der ist so Mitte 80, Katzenliebhaber, der versorgt immer unsere Katzen. Als wir nach Hause kamen, dachten wir, hier riecht es irgendwie seltsam. Und irgendwann schaue ich unter den Tisch und da hatten unsere Katzen offensichtlich ihre Jagdbeute platziert. Da lag ein Vogelkadaver und die Maden waren schon kräftig dabei. Stichwort Geruch von Toten. Wie riechen Menschen?
Es menschelt. Das ist so, wie wenn 50 Pfadfinder eine Nacht in einem Raum verbringen. Darmgase, Schweiß, Körpergeruch, das ist der Geruch eines frischen Leichnams. Bei der Fäulnis kommt es dann durch die Zersetzung zu entsprechenden anderen Geruchsstoffen. Man darf nicht glauben, ein Gerichtsmediziner ist jetzt taub auf der Nase und nimmt nichts wahr, sondern ganz im Gegenteil, der tägliche Umgang mit Geruch fördert diesen Geruchssinn und sensibilisiert ihn, sodass wir das auch als ein diagnostisches Mittel heranziehen.
Ich kann mich erinnern, wir waren einmal für einen Radiobeitrag sezieren miteinander, das ist jetzt wahrscheinlich über 20 Jahre her, und ich kann mich erinnern, wir sind in diesen Gerichtssaal hineingegangen und der Professor hat gesagt, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, er hat gesagt, heute, da ist ein Leber, also irgendein Leberleiden, ne? Also er hat es sofort gerochen.
Wie riecht ein Leberzirrhose?
Ja, Leberzirrhose riecht ein bisschen eben so erdig, so wie wenn man also beim Schlachter so ein Stück Leber Das hat doch einen sehr eigenartigen Geruch. Ja? Und dieser Lebergeruch, der einem Leichnam entströmt, zeigt, dass hier irgendwas mit der Leber nicht in Ordnung ist.
Ich war auch sehr fasziniert, als wir dann einen Wirten, ich glaube es war ein Wirt, seziert haben. Auch eine kuriose Geschichte, weil ich habe am Vortag gefragt, Herr Professor, wen werden wir sezieren? Und er hat darauf gesagt, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil der lebt noch. Und tatsächlich hat der Wirt noch gelebt am Vorabend, der ist in der Nacht umgefallen hinter der Pudel. Und als dieser Wirt eröffnet wurde, hat man wirklich Alkohol gerochen, also man hat Bier gerochen.
Nein, so einen Fuselgeruch, ja? So wie Böden in Gasthäusern riechen, wenn Bier oft ausgeschüttet wurde. So Fuselgeruch. Ja?
Haben Sie beide eine Vorstellung von Ihrer Existenz nach dem Tod?
Ich habe genug Exhumierungen gemacht und ich weiß ja, was passiert mit einem Leichnam. Und das ist das, was der Herr Klenk ja auch schon vorhin erzählt hat, dass wir einfach rückgeführt werden in die Natur. Also das ist für mich auch ein tröstlicher Vorgang, dem ich absolut was Positives abgewinnen kann.
Mein Sohn hat einen sehr schönen Satz zu mir gesagt, dass ich 3 Jahre alt war und mit ihm ein altes Fotoalbum durchgeblättert habe. Da hat er mich gefragt, Papa, hast du da schon gelebt oder warst du da noch tot? Und da ist mir irgendwie die Erkenntnis gekommen, dass ich ja schon ein paar Milliarden Jahre tot war und das eigentlich ganz erstaunlich gut überstanden habe. Und die nächsten paar Milliarden Jahre bin ich dann wieder tot und jetzt ist so ein Zustand, wo ich glaube, dass ich lebendig bin.
Ich glaube, es geht um dieses Not to be. Man ist nicht.
Man ist auf einmal ein Stück Humus.
Also, wir sind Biomasse. Herr Reiter, Herr Klenk, herzlichen Dank für das Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.